Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Heute ist der dritte Sonntag nach Trinitatis und all mein Leben lang habe ich das noch nie bewusst mitgekriegt. Heute ist der Sonntag der offenen Arme. Und wisst ihr warum? Weil heute diese Geschichte, wo der verlorene Sohn reumütig zurückkommt und zu seinem Vater geht und seine Schuld und seine Fehler eingesteht, wo er mit offenen Vaterarmen empfangen wird und wo er alles wieder in Ordnung gebracht bekommt. Und der Wochenspruch in dieser Woche drückt genau das auch aus. Jesus war auch im Grunde die Person gewordene offene Umarmung von Gott. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das steht in Lukas 19, Vers 10. Also, Gott steht heute auch hier mit offenen Armen und er möchte dich hier vor Ort und jeden anderen auch am Stream in seine Arme schließen. Und vielleicht ist dieser Gottesdienst heute ein Weg, eine Möglichkeit, in Gottes offene Arme zu laufen und sich umarmen zu lassen. Ich begrüße heute auch Menschen ganz besonders. Und habe mich gefreut, dass auch Menschen, die, wo ich gar nicht wusste, dass sie gerade heute wieder hier sind, auch wieder da sind. Wie zum Beispiel Annalena, die wir nachher in der Band sehen werden. Anja und Klaus haben wir gerade hier schon begrüßt durch ihre Musik, die auch ein Jahr lang unterwegs waren. Und Carina, die auch lange unterwegs waren. Alles Menschen, die wir hier mal verabschiedet haben. Heute sind sie da. Seid willkommen zurück für länger oder für einen kleinen Zwischenstopp. Ich möchte jetzt zu Beginn des Gottesdienstes für uns alle beten. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen, dass wir mit Gott sprechen. Danke, lieber Vater im Himmel, dass du mit offenen Armen dastehst. Dass du heute Morgen Ausschau hältst nach mir und nach jedem von uns hier. Nach jedem, der sich auf den Weg macht, vielleicht auch zurück zu dir. Du stehst da mit offenen Armen. Du möchtest uns in deine Arme schließen. Und das ist so unglaublich und so großartig und wir danken dir einfach dafür. Danke, dass du der Gott der offenen Arme bist, dass du uns begegnest mit deiner Liebe und Gnade. Und danke, dass du jeden von uns siehst. Und dass du uns heute das geben wirst, was wir brauchen. Du bist da und du bist allmächtig. Amen. Auch Anke und Michael Malessa möchte ich hier, ich habe euch schon umarmt, mit offenen Armen gerne empfangen. Ihr dürft jetzt schon kommen. Die sind ganz frisch von den Philippinen über die USA am Dienstagabend, oder wann? Hier wieder eingetroffen und ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen. Und wir haben ausgemacht, dass ihr ein bisschen was erzählt zu dem, was war. Oh ja, das habe ich vergessen. Dankeschön, mein persönlicher Assistent. Vielen Dank. Genau, ihr habt ein bisschen was zu erzählen und das möchten wir sehr gerne hören. Was ist gerade los bei euch?
Ja, schönen guten Morgen. Wenn man von draußen reinkommt, sieht man das erste Schild, willkommen zu Hause. Es ist schön, wieder angekommen zu sein und wieder unter euch zu sein. Es fühlt sich doch nach zu Hause an. Wir waren jetzt 2 Jahre auf den Philippinen und wie gesagt, Dienstagabend wieder angekommen. Und wir sind auch in der Ankommensphase. Aber gestern beim Fleisch hatte ich ein Erlebnis, das mir geholfen hat, anzukommen. Beim Warten sah ich dann, dass bevor der Kunde vor mir seine Bestellung aufgeben konnte, der Junge, der ihn begleitete, schon ein Stück Fleischwurst in der Hand hatte. Und das Fleischwurststück war dicker als das, was ich damals bekommen habe, als ich so ein Steppke war. Es war schön, zu sehen, dass es das immer noch gibt. Ja, ankommen ist nicht ganz so leicht, aber vielen Dank an alle Leute, die uns geholfen haben, hier anzukommen, die unsere Wohnung bewohnbar gemacht haben. Das war echt nett von euch. Vielen Dank dafür. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so ganz kann ich gar nicht ankommen, weil ein Teil meines Lebens immer noch in Manila stattfindet. Ich bin da Dozent für Hebräisch und Altes Testament an zuletzt 3 theologischen Schulen. Und diese Arbeit geht weiter, auch während ich hier bin. Ich werde weiterhin Studenten betreuen, die ihre Masterarbeit schreiben und dann hoffentlich im nächsten Jahr damit fertig werden. Und das wird mich die nächsten Wochen und Monate immer wieder beschäftigen. Ich habe in den letzten 2 Jahren eine einführende Grammatik des biblischen Hebräisch geschrieben, die ich im Unterricht benutzt habe im letzten Jahr schon. Und in den nächsten Wochen und Monaten werde ich daran arbeiten müssen, dass ich die verbessere und Fehler raushole, sodass in der nächsten Runde dann noch eine bessere Grammatik präsentiert werden kann, die dann hoffentlich bald auch irgendwo im Internet unter einer freien Lizenz veröffentlicht wird. Das wird mich also weiterhin beschäftigen, aber trotzdem bin ich froh, dass wir erstmal hier sind, dass wir ankommen können, dass wir euch sehen können. Das ist alles sehr schön und wir freuen uns echt auf die Zeit hier in Dortmund mit euch. Ankommen. Unsere Küche ist schon ziemlich gut eingerichtet mittlerweile, aber es fehlen uns noch ein paar Dinge in der Wohnung. Wenn jemand Esszimmerstühle hat, also Stühle, die man um einen Esstisch stellen kann, die bequem sind, worauf man auch länger sitzen kann, wir können sie euch gerne leihweise abnehmen für 6 Monate. Meldet euch bei uns. Und wir brauchen auch noch 1-2 Stehlampen oder sowas, um die Wohnung vielleicht ein bisschen wohnlicher zu beleuchten als bisher.
Okay. Ich bin auch immer noch in 2 Welten unterwegs, das wird auch so bleiben. Ich mache seit vielen Jahren Kurse für OMF, für unsere Organisation, Kurse für Mitarbeiter, für Missionare, auch von anderen Organisationen. Das läuft weiter. Ich werde jetzt nicht unterrichten, während ich hier bin, denke ich mal, hoffe ich mal. Aber es gibt ja auch Administratives, Kurse vorbereiten, mit einzelnen Leuten in den Ländern sprechen, damit dann ein Kurs läuft vor Ort. Und solche Geschichten, die gibt's immer noch. Und im letzten Jahr hatten wir eine große Revision von 4 der 8 Kurse, die ich unterrichte und für die ich verantwortlich bin. Und da gibt's immer noch so ein bisschen Nachbeben, um das dann auch wirklich glatt zu machen und dass die Kurse auch jetzt wirklich passen, so wie sie neu angeboten werden. Das hat sich also nicht verändert. Es hat sich trotzdem einiges in den letzten 2 Jahren in Manila, in meinem Leben verändert. Zum einen habe ich so seit 1,5 Jahren irgendwelche körperlichen Beschwerden, die am Anfang so ganz klein waren und dann etwas größer wurden. Und jetzt in Deutschland klopfen wir mal ab, was es denn wirklich ist, weil das in Manila immer ein bisschen komplizierter ist als in Deutschland. Da sind wir dann auch froh, wenn wir ab und zu mal hier sein können. Und das andere, was sich verändert hat, also die eine Aufgabe bei OMF ist Kurse leiten und so weiter. Und das andere, was mich 12 Jahre lang beschäftigt hatte, war der Vorstand von Faith Academy. Das ist eine Schule für Missionarskinder, aber auch für viele andere internationale Kinder. Und die Vorstandarbeit, die hat mein Leben 12 Jahre lang geprägt und vor allen Dingen die 4 Jahre, die ich den ganzen Vorstand geleitet habe. Und das waren viele Stunden in der Woche, die man im Gebet und in Gedanken und dann auch mit Gesprächen verbracht hat. Und das war eine ungewollte Sache, dass ich das abgeben musste letztes Jahr im Mai. Das bahnte sich schon im März an. Und wenn man so seine Arbeit, seine Hauptaufgabe im Leben verliert, dann löst das doch einiges in sich, bei sich selber aus. Und wenn man sich damit identifiziert und das nicht nur eine Arbeit ist, sondern eine Aufgabe von Gott, dann hat man da viel dran zu verarbeiten. Und das hat Gott mir geschenkt in diesem Jahr, dass ich das durcharbeiten konnte und durchbuchstabieren konnte, was da denn alles gelaufen ist und warum das so gelaufen ist. Und ich habe sehr, sehr viel dadurch gelernt, sehr viel über Gott. Gott ändert sich nicht. Gott bleibt immer derselbe. Gott ist treu. Ich habe sehr viel über mich gelernt, über meine persönlichen Angstpunkte, wenn man Leiter ist, über Dinge, die einen lähmen, über Lügen, die man hört und verarbeitet und die nicht richtig sind, die nicht Gottes Wort entsprechen. Ich glaube, ich bin geistlich gewachsen wie noch nie in meinem Leben, so an Tiefe und an Geschwindigkeit in diesem Jahr. Und ich habe einfach Gott immer besser kennengelernt dadurch. Und solche Punkte im Leben oder ein ganzes Jahr in seinem Leben, das möchte ich nicht nochmal so erleben, aber ich möchte auch nicht, dass mir das irgendjemand wegnimmt, weil ich dadurch so viel gelernt habe und vor allen Dingen sehr viel über Gott gelernt habe. Und das, was ich euch noch mitgeben wollte, ist das, was mir vielleicht am wichtigsten geworden ist: mein Wert hängt nicht von meiner Arbeit ab. Und mein Wert hängt nicht von meiner Leistung ab. Mein Wert hängt nicht von meiner Position ab, von dem, wie Menschen mich sehen, was sie über mich denken. Der hängt eigentlich auch nicht davon ab, wie ich mich sehe und fühle, sondern mein Wert hängt immer, immer von Gott ab und nur von Gott ab. Und dieser Wert, der ändert sich nie und nimmer. Und das ist was, was so wertvoll ist, was mir eben niemand mehr wegnehmen kann durch dieses Jahr. Und das ist mir ganz wichtig, das wollte ich euch gerne mitgeben für heute auch. Wir können da noch länger drüber sprechen und wir sind zwar offiziell bis Ende Dezember in Deutschland und in Dortmund wahrscheinlich bis Ende November, aber wir sind auch oft weg. Und wenn ihr uns gerne sehen wollt, ladet euch zu uns ein, vor allen Dingen, wenn wir dann ein paar mehr Stühle haben. Oder ladet uns zu euch ein, privat oder in eure Gruppen. Wir würden uns so freuen, ein bisschen mehr wieder Nähe zu fühlen hier mit der Gemeinde. Und das könnt ihr leichter initiieren als wir. Das wäre echt toll.
Ja, vielen Dank euch beiden. Und ich habe mir überlegt, ich wollte euch zum Willkommen etwas schenken. Und dann habe ich gedacht, was ist denn in Deutschland anders als in Manila? Fleischwurst. Fleischwurst, das stimmt. Aber die, die mich kennen, wissen, dass ich es mit Wurst und Fleisch nicht so habe. Von daher habe ich gedacht, was ist noch total anders und was schätze ich zum Beispiel, wenn ich irgendwo im Ausland war, wo ich das vermisst habe? Das ist ein gutes deutsches Brot. Und ich habe euch ein Brot mit vielen Körnern ausgesucht. Es ist jetzt kein Schwarzbrot. Schwarzbrot haben wir vielleicht heute in der Predigt. Aber das ist auch ein gutes Brot und ich wünsche euch, dass ihr neben dieser Arbeit, die weiterläuft, einfach Zeiten habt, wo ihr euch stärken könnt, wo ihr genährt werdet. Vielleicht von anderen, vielleicht von uns hier. Und ja, dass ihr auch ein Stück auftanken und euch erholen könnt. Danke für diesen ersten Eindruck. Okay, ich wundere mich, warum es piept. Dankeschön. Ist runtergerutscht. Okay, wir begrüßen oder haben jetzt Anke und Michael begrüßt. Und wir werden im September Johannes verabschieden, Johannes Rieger, den habt ihr ganz oft hinten an der Technik gesehen und manchmal auch am Schlagzeug oder sonst irgendwo. Johannes, komm du doch bitte auch nochmal hier hin. Johannes möchte uns schon einen kleinen Einblick geben. Er hat ganz frisch sein Abitur geschafft. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und du verrätst uns kurz, was du vorhast in dieser nächsten Zeit und verabschiedet wirst du dann, wie gesagt, später.
Ja, wie gesagt, ich habe mein Abitur jetzt vor anderthalb Wochen circa erfolgreich abgeschlossen. Und wie man es ja so manchmal danach macht, dachte ich mir, möchte ich mal was anderes machen, als direkt zur Uni weiter lernen. Deswegen, wie meine Geschwister, mache ich ein Jahr im Ausland. Wie gesagt, ich fliege im September los. Und zwar geht's nach Malawi, das liegt in Südostafrika. Das Ganze wird so ablaufen, da gibt's quasi 5 Kinderheime für Waisenkinder. Und dann gibt's da verschiedene Aufgaben. Was am Ende ich genau machen werde, werde ich erst da erfahren. Aber so, dass ihr euch ein bisschen was vorstellen könnt, sowas wie Handwerker, Gärtner oder mit den Kindern eben im Kindergarten Hausaufgaben helfen, sowas alles. Genau, ich gehe da mit 9 anderen hin, die aus ganz Deutschland kommen. Wir haben uns auch schon letzte Woche einmal getroffen. Das Ganze machen wir nochmal Ende August. Genau, das Ganze ist mit der christlichen Organisation Two All Nations. Vielleicht kennt ihr die. Ja, genau, das ist so das, was ich jetzt erstmal sagen wollte. Ich stehe auch gerne am Ende für Fragen offen. Ja.
Und ich erinnere mich noch, im Vorgespräch hast du gesagt, es wäre cool, wenn Leute für dich beten in der Zeit. Aber es wäre auch cool, wenn vielleicht Leute dich finanziell unterstützen möchten. Also wer da merkt, ach, da schlägt mein Herz für, spricht Johannes an. Und ja?
Genau, ich freue mich, wie sie schon gesagt hat, über jede Unterstützung, ob finanziell oder im Gebet. Ich habe jetzt noch nicht, aber bald auch Gebetskärtchen. Die würde ich dann irgendwann im Foyer auslegen. Und Anfang September, bevor ich ausreise, gibt's auch noch mal einen Sponsorenlauf, wo ich mitlaufe, wo ihr mich dann auch gerne unterstützen könnt. Aber da schicke ich auch noch mal eine Mail rum mit genaueren Infos.
Ja, super. Vielen Dank. Wir singen jetzt zusammen ein Lied. Du bleibst an meiner Seite. Und ich dachte, dieses Lied passt doch wunderbar zum Ankommen, zum Losgehen, zum Zwischenstation haben. Gott bleibt an unserer Seite. Und wer Lust hat, darf gerne dazu aufstehen.
Musik.
Das Thema des Gottesdienstes heute ist, was für ein Vorbild? Es geht um Paulus. Und ich lese den Predigttext aus 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat, dass er mich für vertrauenswürdig angesehen und in den Dienst eingesetzt hat, obwohl ich ein Lästerer, Verfolger und Frevler war. Doch mir ist Erbarmen widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Über alle Maßen groß aber wurde die Gnade unseres Herrn mit Treue und Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Doch eben darum ist mir Erbarmen widerfahren, damit Christus an mir als dem Ersten seine ganze Geduld erweise. Zum Vorbild für die, die in Zukunft an ihn glauben zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Nimm dir mal ein Vorbild an Clara. Nimm dir mal ein Vorbild an Clara, sprach meine Gitarrenlehrerin. Clara steht jeden Morgen vor der Schule auf, sogar bevor ihre Eltern wach sind, und da übt die schon mal eine Stunde mit ihrer Gitarre. Die macht alle Fingerübungen, alle Aufschläge, alle Barré-Griffe, die spielt sogar die Tonleitern. Mein jugendliches Ich mochte Clara nicht. Wir hatten Gitarrenunterricht bei der gleichen Gitarrenlehrerin, aber während meine Strategie war, für den Unterricht eher so auf Inspiration und Spontanbegabung zu setzen, übte Clara tatsächlich jeden Tag 2 Stunden und war, wer hätte es ahnen können, sehr viel besser im Gitarre spielen als ich. Deswegen waren auch die Sympathien meiner Gitarrenlehrerin ziemlich klar verteilt. Nimm dir ein Vorbild. Das habe ich in meiner Kindheit und Jugend öfters mal gehört. Und ein Vorbild ist ja jemand, dessen Eigenschaften, dessen Handlungen und Taten oder dessen Einstellungen als positives Beispiel dienen können. Ein Vorbild ist jemand, an dem man sich was abschauen kann. Mit Vorbildern konnte ich aber eigentlich nie viel anfangen, weil ich meistens vor allem diesen negativen Punkt zuerst gehört und gesehen habe. Weil wer ja ein Vorbild braucht, der ist ja selber noch irgendwie mangelhaft. Noch verbesserungswürdig, habe ich mir damals gedacht. Wer ein Vorbild braucht, das heißt ja immer, da gibt's ja einen, der ist viel, viel besser als ich. Und daher habe ich mich immer geärgert. Vor allem habe ich mich immer geärgert, wenn Leute zu mir gekommen sind und mir gesagt haben, nimm dir mal an der oder dem ein Vorbild. Und auch in der Vorbereitung für die heutige Predigt bin ich im Predigttext auf eine Stelle gestoßen, die mir sofort unangenehm aufgefallen ist. In der Luther-Übersetzung, ich habe das erste Mal schnell durchgelesen und da nimmt man da nicht jedes Wort auf, ist ja ein schwieriger Text, da habe ich einfach nur rausgehört diesen Satz, ich, Paulus, bin ein Vorbild für alle, die zum Glauben kommen. Und was ich wirklich noch weniger mag, als wenn Leute mir Vorbilder empfehlen, andere Vorbilder, ist, wenn Menschen sich hinstellen und sich selbst zum Vorbild erklären und dann auch noch im Glauben. Weil das eine ist ja ein Vorbild im Gitarre üben zu sein und das andere ist aber ein Vorbild im Glauben zu sein. Und es ist ja was anderes, wie gesagt, wenn jemand zum Vorbild erklärt wird oder sich jemand hinstellt und sagt, nimm mich mal zum Vorbild. Ich habe mir gedacht, lieber Paulus, es ist ein bisschen übertrieben, es ist ein bisschen überheblich, ich Vorbild für alle, die glauben. Und ganz ehrlich, ich finde das ein bisschen unsympathisch und überzogen. Immer müssen alle sich für die Besten und Frömmsten und Vorbildlichsten halten, diese großen Männer des Glaubens, die großen Vorbilder. Aber ich habe gedacht, bevor ich jetzt hier mein schnelles Urteil spreche, gucken wir mal ein bisschen genauer in den Text, was Paulus eigentlich ganz genau an dieser Stelle sagt. Und der Predigttext, ihr habt ihn gerade gehört, der ist einigermaßen kompliziert und ich werde während der Predigt den Bibeltext nochmal leserlich anwerfen und einige Markierungen machen, sodass ihr ein bisschen besser eine Idee von der Ordnung und der Struktur des Textes bekommt. Dieser Text aus 1. Timotheus 1, 12 bis 17, in dem schaut Paulus auf seine eigene Lebensgeschichte zurück. Ja, der ist alt geworden und er hält Rückschau auf sein Leben und er hält vor allem Rückschau auf die großen Wendepunkte in seinem Leben. Paulus beschreibt in diesem Text, wie er zu dem geworden ist, was er heute ist. Und was ist er geworden? Wie im Text? Ein Vorbild für alle, die glauben. Und Glaube ist daher das erste Stichwort, das ich im Text markieren werde. Und das Spannende ist, im Griechischen ist das Wort für Glaube, Pistis, verwandt mit dem gleichen Wort wie treu oder zuverlässig oder glaubwürdig. Ja, wir haben ja gerade das Lied gesungen, treu. Und im Griechischen würde sozusagen da ein ähnliches Wort stehen wie beim Wort für Glauben. Und ich finde, das passt ganz gut zu einem Vorbild, weil ein Vorbild muss vor allem eins sein, es muss vertrauenswürdig sein, finde ich. Ein gutes Vorbild muss vertrauenswürdig sein, es muss glaubwürdig sein, es muss jemand sein, auf den man sich verlassen kann, jemand, der treu ist. Und so fängt Paulus seinen Text an. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat, dass er mich für vertrauenswürdig Piston angesehen und in den Dienst eingesetzt hat. Paulus sagt zu Anfang, ich bin vertrauenswürdig, ich bin glaubwürdig. Jetzt ist das meistens nicht so eine gute Sache, wenn das Leute von sich selbst behaupten. Ich habe schon viele Leute gehört, die mir gesagt haben, hey, du kannst mir vertrauen, ich bin vertrauenswürdig. Das muss ja nicht immer stimmen. Das Spannende ist aber, dass Paulus an dieser Stelle gar nicht sagt, ich habe mich selber hier für vertrauenswürdig und glaubwürdig erklärt, sondern er sagt, Jesus Christus, der Auferstandene, der hält mich für vertrauenswürdig, der hat mich für vertrauenswürdig gehalten. Cool. Man möchte fragen, warum? Warum hat dich Jesus Christus für vertrauenswürdig gehalten, Paulus? Bestimmt, weil du der frömmste, bibellesendste, gottesdienstbesuchendste, freundlichste und nächstenliebendste Kerl aller Zeiten warst. Aber eher nicht. Paulus schreibt nämlich weiter und erklärt zuerst, bevor mich Jesus Christus für vertrauenswürdig hielt, da war ich ganz anders unterwegs. Und das ist das zweite Wort im Bibeltext, das eine ganz große Rolle spielt. Das ist das Wort zuerst. Oder erster. Und das werde ich auch farblich einmarkieren. Zuerst, auf Griechisch Proteron oder im weiteren Protos, ihr kennt das vom Prototypen. Ja? Das ist die erste Version, das ist das erste Beispiel. Sozusagen zuerst war Paulus alles andere als ein Vorbild. Zuerst war der überhaupt nicht vertrauenswürdig. Paulus blickt an der Stelle mal sehr, sehr kritisch, sogar kritischer als in seinen anderen Briefen auf seine Vergangenheit zurück. Er schreibt, zuerst war ich ein Lästerer, Verfolger und Frevler. Schöne Worte, schöne alte deutsche Worte. Was ist damit gemeint? Ein Lästerer ist jemand, der schlecht über andere redet. Jemand, der andere schlecht macht hinter ihren Rücken, der einen beleidigt. Ja? Wenn man lästert, wenn man schlecht über andere redet, dann ist man eben gerade nicht vorbildlich. Das Spannende ist aber, dass Paulus, wenn er hier sagt, ich war ein Lästerer, ich war jemand, der gelästert hat, dann meint das gar nicht zuerst, dass Paulus über andere Menschen schlecht geredet hat, sondern das Lästern, das bezieht sich hier sogar auf Gott. Es geht um Gotteslästerung. Was ist Gotteslästerung? Paulus war Zeit seines Lebens frommer Jude. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass Paulus mal was Abfälliges über Gott gesagt hat oder nicht mit dem gebührenden Respekt über den Gott Israels gesprochen hat. Das Lästern, das bezieht sich hier auf Jesus Christus. Paulus sagt und meint, ich war ein Gotteslästerer, weil ich nicht erkannt habe, dass dieser Jesus von Nazareth, dass der da am Kreuz hängt, dass das der Sohn Gottes ist. Paulus bezeichnet sich als einen Lästerer, weil er sich angemaßt hat, über diesen Jesus von Nazareth ein Urteil zu sprechen. Das ist für Paulus Lästerung, Gotteslästerung, nicht zu erkennen, dass dieser Jesus der Christus, der Retter, der Messias ist. Gotteslästerung meint also an dieser Stelle gar nicht unbedingt, dass Paulus irgendwie mal abfällig über Gott gesprochen hat, sondern Gotteslästerung meint hier vor allem, dass man sich selbst für Gott hält. Und das tut man genau dann, wenn man sich an Gottes Stelle setzt und so spricht und so handelt, als wäre man selbst Gott. Ja? Das könnt ihr nachlesen, zum Beispiel im Markus-Evangelium im 2. Kapitel. Da wird Jesus ein gelähmter Mensch gebracht und dann sagt Jesus zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann denken sich die Pharisäer im Herzen, dieser lästert Gott, denn nur Gott kann Sünden vergeben. Ja. Lästern sozusagen, Gotteslästerung ist immer dann der Fall, gerade für Paulus, wenn man was über sich sagt, wenn man sich selber ausführt wie Gott. Und das führt zum zweiten und dritten bei Paulus. Er sagt, ich war ein Verfolger und ein Frevler. Verfolgt hat Paulus die christliche Gemeinschaft, die Jesusbewegung. Und das Wort Frevler ist, das ist auch ein altes Wort, aber das heißt ungefähr, das im Griechischen kann das so zwei Nuancen haben. Das heißt zum einen, ich war überheblich und ich war gewalttätig. Ja, passt zusammen, ja. Wenn man überheblich ist, neigt man möglicherweise auch eher mal zur Gewalt. Paulus sagt zusammengefasst, ich war überhaupt kein Vorbild und überhaupt nicht vertrauenswürdig. Ich war einer, der durch die Gegend gelaufen ist und sich immer für was Besseres gehalten hat. Ich bin rumgelaufen, habe mich aufgespielt wie ein Vorbild. Und was habe ich aber getan? Ich habe auf andere herabgeblickt. Ich habe sie verfolgt, fertig gemacht. Und das Schlimmste von allen, ich habe damit sogar diesen Gott gelästert. Ich habe diesen Gott ganz klein gemacht und mich ganz groß. Und ich glaube, das würdet ihr auch sofort sagen, jemand, der sich so verhält, das ist kein Vorbild des Glaubens. So einer, sagt Paulus, war ich. Kein Vorbild. Und jetzt will man sagen, ja, Paulus, also, aber dann ist ja, dann war es doch so, dass du, früher warst du vielleicht mal so drauf, aber dann bist du ja ein guter Typ, ein guter Kerl geworden. Du hast ja dann alles geändert und verbessert und wahrscheinlich bist du deswegen ein Vorbild, weil du früher mal so viel falsch gemacht hast, jetzt machst du so viel richtig und deswegen bist du so super, weil du sozusagen geschafft hast, dein Leben zu verbessern. Und der Apostel Paulus schlägt natürlich wieder einen anderen Weg ein. Er sagt, obwohl ich kein Vorbild war und überhaupt nicht vertrauenswürdig, ist mir Erbarmen widerfahren. Paulus sagt, mit mir in meinem Leben ist was passiert. Dieser Jesus Christus, den ich verfolgt habe und dessen Leute ich verfolgt habe, der hat was mit mir gemacht. Der hatte Erbarmen mit mir. Ich, Paulus, ich war jemand, der kein Erbarmen hatte mit den anderen, der die Freunde von Jesus verfolgt hat. Aber gerade dieser Jesus, den ich verfolgt habe, der hat jetzt Erbarmen mit mir. Man kann auch sagen, der hat mir geholfen, der hat mich gerettet. Dieser Jesus ist mir begegnet und hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Dieser Jesus hat aus mir, einem Verfolger, Frevler und Lästerer, einen vertrauenswürdigen Verkündiger des Evangeliums gemacht. Das ist mir passiert. Und was ist da passiert? Paulus sagt es, die Gnade Gottes ist passiert. Gott hat in Jesus Christus gezeigt, was er für einer ist. Gott ist gnädig, er rettet, er hilft denen, die es nicht verdient haben. Das hat Paulus am eigenen Leib erfahren. Er hilft sogar denen, der rettet sogar die, die über ihn lästern, die sich aufführen, als wären sie selbst Gott. Gott rettet gerade denjenigen, der unglaubend ist, der unvertrauenswürdig ist. Gerade darin zeigt Gott, dass er vertrauenswürdig ist. Ja. Über alle Maßen groß geworden ist aber die Gnade unseres Herrn mit Treue, ja, mit Pistios, mit Glauben. Also man kann das sozusagen, ihr merkt sozusagen, man kann das im Griechischen, ist das so ein Wechselspiel. Wir glauben, haben Pistis, weil Gott treu ist, weil er Pistion ist. Paulus sagt, vertrauenswürdig bin ich nicht aus mir selbst, sondern vertrauenswürdig ist nur eine Sache in dieser Welt. Vertrauenswürdig ist das Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Vertrauenswürdig und glaubwürdig ist nur einer. Vertrauen kann man nur auf jemanden, der da ist, wenn man ihn braucht, der treu ist, der einem aus der Not rettet. Und ich habe gedacht, ja, ich glaube, das meint Paulus damit. Es gibt ein großes Vorbild des Glaubens. Es gibt ein Vorbild, dem man vertrauen kann, das glaubwürdig ist. Und das ist Jesus Christus. Und warum ist Jesus Christus glaubwürdig und vertrauenswürdig? Weil er kein Lästerer, kein Verfolger und kein Frevler ist. Oder anders gesagt, weil er sich eben in dieser Welt nicht so aufgeführt hat wie Paulus. Weil er nicht auf andere herabgeblickt hat, sie schlecht gemacht hat, Gewalt angewendet hat. Sondern vertrauens- und glaubwürdig ist Jesus Christus, weil er ganz anders ist. Weil er in diese Welt kommt, nicht um sich selber groß zu machen und als der Beste hinzustellen, sondern weil er in diese Welt kommt, um uns zu retten. Jesus Christus ist das Vorbild des Glaubens, weil er ein Vorbild des Erbarmens ist. Auf diesen Jesus Christus und auf ihn allein kann man vertrauen. Und wer ist Paulus? Paulus sagt es von sich. Paulus sagt, ich Ich bin der erstbeste Sünder. Der erstbeste Sünder. Ich bin der erstbeste Sünder, für den dieser Jesus in die Welt gekommen ist. Ich, Paulus, bin das beste Beispiel dafür, was Gott aus einem erstbesten Sünder machen kann. Und genau weil ich der erstbeste Sünder bin, darum musste mir auch als Ersten Erbarmen widerfahren. Darum bin ich der Erste, den Jesus Christus retten musste. Paulus sagt, nicht weil ich so super bin, bin ich der Erste, sondern weil ich von allen Menschen die Gnade Gottes, die Rettung Gottes am meisten bedarf. Paulus sagt, ich bin gar kein Vorbild des Glaubens, weil ich so super und perfekt bin, sondern ich, Paulus, bin das beste Beispiel dafür, warum es diesen Jesus Christus braucht. Warum der in die Welt gekommen ist. Ich, Paulus, bin der erstbeste Sünder, für den es diesen Gott braucht. Ein Beispiel zu sein für den Glauben, ein Glaubensbeispiel. Das könnte heißen, oder das heißt, sich nicht selber als das große Vorbild hinzustellen, sondern ein Beispiel des Glaubens ist einer, der sich hinstellt und auf Jesus Christus zeigt, auf den einzigen, der vertrauenswürdig ist und glaubwürdig ist. Weil Jesus Christus ist selbst das Vorbild des Glaubens. Wir können Beispiele des Glaubens sein, so wie Paulus, indem wir auf Jesus Christus vertrauen, indem wir zuerst von Jesus Christus sprechen und indem wir zuerst davon erzählen, was dieser Jesus Christus aus mir, aus einem erstbesten Sünder gemacht hat. Ein Beispiel des Glaubens zu sein, heißt aber auch, dass man nicht auf sich selber zeigt. Ein Beispiel des Glaubens zeigt gerade nicht auf sich selbst. Ein Beispiel des Glaubens lästert nicht über andere. Ein Beispiel des Glaubens verfolgt auch nicht andere und ist gegenüber anderen überheblich. Wer meint, seinen Glauben, seinen eigenen Glauben nur so darstellen zu können, weil er andere Glaubensgeschwister schlecht macht, wer sich praktisch erhöhen kann, nur indem er den anderen erniedrigt, der ist eben kein Beispiel des Glaubens, sondern möglicherweise eher einer, der lästert, verfolgt und frevelt. Wenn man sich so verhält, dann ist man gerade kein Vorbild, sondern ein Zerrbild. Ein Beispiel des Glaubens zu sein, ist überhaupt nichts, was für einen schmeichelhaft ist, was einen in die Höhe hebt oder einen besonders glänzend und herrlich hinstellt. Das hat Paulus erkannt und da ist er ein gutes Beispiel für uns. Paulus nämlich sagt, ich bin ein gutes Beispiel für alle, die glauben. Und warum bin ich das? Weil er die schmeichelhafte nicht schmeichelhafte Tatsache über sich ausspricht. Ich bin der erstbeste Sünder. Schaut her, was Gott aus mir gemacht hat und auch machen musste. Was uns als Christinnen und Christen vertrauens- und glaubwürdig macht, ist nicht, was wir durch uns selbst sind und was wir aus uns selbst sind. Sondern was uns vertrauens- und glaubwürdig macht, ist das, was Gott aus uns schafft. Und was hat Jesus Christus, was hat Gott an uns getan? Er ist in die Welt gekommen und hat aus Erbarmen, aus einem erstbesten Sünder einen Verkündiger gemacht. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, unter denen ich der Erste bin. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Das ist das Beispiel des Apostel Paulus. Lasst uns echte Beispiele des Glaubens füreinander sein und für diejenigen, die dieser Jesus Christus durch uns noch zum Glauben rufen will. Echte Beispiele des Glaubens, die sich hinstellen und zuerst auf Jesus Christus verweisen, die zuerst von der Gnade sprechen. Echte Beispiele des Glaubens, die wie Paulus bekennen, es ist nur eine Sache, glaub- und vertrauenswürdig. Echte Beispiele des Glaubens, die sogar den Nachsatz hinzufügen können, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Wir sind als von Gott gerettete, erstbeste Sünder, glaubwürdige Beispiele des Glaubens. Und wir sind es eben dort noch nicht, wo wir auf andere herabblicken, sie verfolgen und schlecht machen. Dort sind wir Zerrbilder des Glaubens. Daher lasst uns ein Beispiel nehmen an Paulus und auf Jesus Christus zeigen und von der Gnade reden und davon, warum wir die Ersten sind, die dieser Gnade bedürfen und nicht zuerst von den Verfehlungen der anderen. Lasst uns auf das eine Vorbild des Glaubens schauen, auf Jesus Christus, der spricht, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Denn dieser Jesus Christus, der ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Der ist der Erstgeborene aller Schöpfung. Und ihm, dem König der Ewigkeit, dem unvergänglichen, unsichtbaren, einzigen Gott, sei Herrlichkeit und Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Vielen Dank, Lukas. Ich glaube, wir brauchen das immer mehr und immer wieder. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr die Anke Malessa. Als wir sie gehört haben und sie sagte, wow, ich musste lernen, was wieder, ich füge hinzu, wieder lernen, wo ich meinen Wert habe. Ich vergesse das so schnell, was du gerade gesagt hast. Danke, ich danke dir auch dafür, dass du da im Präsens geredet hast. Wir haben die Gnade nötig, weil ich immer wieder merke, wow, ich will jetzt darauf antworten, ich will jetzt Gott begegnen, ihr vielleicht auch, und stelle gleichzeitig fest, boah Gott, was war ich in der Woche oft weit weg von dir. Und dann ist diese 20 oder 30 Zentimeter vom Kopf zum Herzen sind so schwer. Und da danke ich, dass Gott uns dann auch so was Schönes sagt wie in Johannes 3. Daran werden wir erkennen, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können. Nämlich, wenn es uns anklagt, weil unsere Liebe doch immer Stückwert bleibt. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles, erkennt unser Bemühen wie unsere Grenzen. Und so möchte ich euch einladen, diesen Gott zu loben jetzt. Wir können das nur unvollkommen. Mensch, Gott hat mich errettet. Ich kenne meine Abgründe. Ihr kennt eure Abgründe. Aber so dürfen wir vor Gott treten und ihn loben und ihm vom Herzen danken dafür. Finde ich cool. Ich lade euch dazu ein. Wer kann und will, kann dazu auch aufstehen.
du immer mehr, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der als ein Vater ihr Verlangen sieht. Niemand von dir kommt dir jemals gleich. Freund, und weiß genau, wie unser Herz es meint. Gib uns mehr von dir, immer mehr. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt, der sein Vater im Verlangen sieht. Niemand zu Fels kommt dir jemals gleich, o Herr. Du zeigst dich uns als ewig treuer Freund und weiß genau, wie unser Herz es meint.
Wie geht es dir jetzt? Ich merke so für mich, ich bin sehr bewegt und denke, eigentlich möchte ich jetzt nur in diese offenen Arme Gottes laufen, mich von ihm festhalten lassen und verändern lassen. Und diese Lieder, die ihr ausgewählt habt, haben das einfach auch nochmal so unterstützt. Wir haben einen großen, gnädigen Gott. Und das, ja, mir fehlen die Worte dazu. Trotzdem sind wir ja hier, vielleicht trotz Bewegung, innerer Bewegung, trotz starker Gefühle. Und wir haben jetzt noch ein paar Informationen und wollen auch die Kollekte einsammeln, die auch wichtig ist für diese Arbeit hier. Und die Beutel gehen jetzt, während die weiteren Informationen kommen, durch die Reihen. Die Kollekte ist für alles das, was für unser Gemeindeleben und für unsere Arbeit als Gemeinde hier wichtig ist. Ich möchte euch heute noch eine Nachricht mitteilen oder eine Nachricht mit euch teilen. In der letzten Woche hat von der ICEJ, dieser internationalen christlichen Botschaft in Jerusalem, die in Deutschland aber auch Zweigstellen hat oder eine Zweigstelle hat, hat ein Gebetstreffen stattgefunden. Und bei diesem Gebetstreffen waren viele Christen aus dem Iran. Und der iranische Pastor, der an diesem Gebetstreffen teilgenommen hat, der hat berichtet, dass im Moment im Iran gewaltige Erweckungen sind. Und ich finde, das ist so eine wichtige, tolle Nachricht und ich möchte euch das weitergeben. Wir sehen in den Nachrichten so viel Schreckliches, aber es passiert auch anderes. Viele, viele Menschen wenden sich Gott zu. Und dieser Pastor hat gesagt, es gibt einen großen Traum, den die Untergrundgemeinden haben. Und dann wurde er gefragt, was ist denn der Traum? Der Traum der Christen im Iran ist es, jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen zu können, so wie wir hier in Deutschland. Und ich dachte so, wow, wir haben so ein Vorrecht. Wir dürfen uns jeden Sonntag hier treffen. Und wir dürfen uns ermutigen lassen, stärken lassen, erinnern lassen, aufbauen lassen, was auch immer. Und ich möchte euch ermutigen, das Gute, was wir empfangen haben, seid dankbar dafür, dankt Gott dafür und bittet ihn gleichzeitig, dass für unsere Geschwister im Iran und weltweit sich auch Türen öffnen, dass so etwas möglich wird. Und dass auch das Volk Israel immer mehr erkennt, wer der Messias ist. Eine Sache, die unsere Gemeinde ab demnächst wieder sehr beschäftigen wird, sind die neuen Kleingruppen. Und die Anmeldephase der Angebote ist zu Ende. Ab heute könnt ihr euch anmelden für die Angebote. Wer dazu Informationen braucht, kann die am Infopunkt bekommen. Und man kann sich, ich weiß gar nicht, ob man sich auch dort anmelden kann, aber auf jeden Fall über das Gemeindebüro. Und wer die Adresse vom Gemeindebüro noch braucht, kriegt die auch am Infopunkt. Wird auch jetzt nicht habe ich nicht gesagt, dass sie eingeblendet wird. Und Marinka und Sonja und Ingo auch. Die möchten heute noch eine Kleingruppe, die sie anbieten werden, vorstellen. Ja, vielen Dank. Zwei. Noch cooler.
Wir sind zu dritt, deshalb zwei Kleingruppen.
Genau. Sehr cool.
Ich habe ja die letzten Semester schon die Spielegruppe angeboten, das kennt ihr ja schon. Und ich habe gedacht, wir könnten das Angebot noch ein bisschen mehr erweitern und differenzieren. Und deshalb habe ich mir Verstärkung geholt. In Form von Sonja und Ingo und wir werden dieses Semester zwei Kleingruppen anbieten. Und zwar eine Spielegruppe, wie ihr das schon kennt bisher, und noch eine zweite. Und zu der ersten sagt die Sonja was?
Ja, wir machen sozusagen das Kombipack, ja, und wir starten die Freitagabende mit Gruppe 1 am frühen Abend, 18 bis 20 Uhr. Lockere, kommunikative Spiele, viel Spaß miteinander haben. Der Renner, die letzten Semester, war immer das Spiel Just One, also wem das was sagt. Wir hatten sehr viel Spaß dabei. Also es gibt kooperative Spiele, es gibt Spiele, wo man zwar gewinnen kann, aber das auch relativ viel vom Glück abhängt, sodass ja, wir einfach da eine schöne Zeit zusammen haben.
Genau, und das ist total cool, das haben wir die letzten zwei, drei Semester schon gemacht und das macht auch wirklich Spaß. Wir haben aber gemerkt, dass so der ein oder andere, da reicht das nicht. Und deshalb machen wir eine zweite Gruppe direkt im Anschluss von 20 bis 22 Uhr. Dort wollen wir dann ja Spiele spielen, wo man durch Denken auch gewinnen kann. Also das Ganze ein bisschen komplizierter und wer jetzt sagt, ach ja, ich habe ja sowieso einen Stapel Spiele zu Hause und ich spiele gerne kompliziertere Spiele, wo man auch mal Regeln lernen muss und die vielleicht auch zu zweit mehr Spaß machen als zu acht, dann herzliche Einladung von 20 bis 22 Uhr am gleichen Freitag. Die einzelnen Tage findet ihr auf der Homepage. Dann in die zweite Spiele zur Gruppe kommen. Und wer sagt, ich mag alles gerne, der darf von 18 bis 22 Uhr durchspielen.
Ja, super. Dankeschön für eure Angebote. Und in den nächsten Sonntagen werden weitere Kleingruppen hier noch vorgestellt werden, sodass ihr ein bisschen Ideen bekommt, was euch da erwartet. Jetzt möchte Lukas auf ein Ereignis hinweisen in naher Zukunft.
Genau. Ihr seht es, köstliches Essen aufgebahrt da vorne im Foyer. Genau. Es wird einen Willkommensbrunch geben. Was ist ein Willkommensbrunch? Ich habe mir sagen lassen, ich bin auch noch, falls es jemand hier neu in der Gemeinde ist, ich bin auch noch sehr neu in der Gemeinde. Und es gibt anscheinend in dieser FEG, und das finde ich ziemlich cool, jährlich glaube ich, dass die Möglichkeit, wenn man neu in der Gemeinde ist, ein paar Mal jetzt den Gottesdienst besucht hat, vielleicht heute hier ganz spontan sitzt, sich einladen zu lassen von dieser Gemeinde und dieses tolle Buffet, das wir hier gesehen haben, zu genießen. Am 27.09., das ist ein Samstag, wird es um 11 Uhr, also zu keiner unchristlichen, sondern einer christlichen Zeit, die Möglichkeit geben, sich hier einladen zu lassen, wenn du neu bist hier in der Gemeinde oder schon ein paar Mal hier die Gemeinde besucht hast. Das wird hier stattfinden. Es wird die Möglichkeit geben, was Leckeres zu brunchen, ins Gespräch zu kommen mit verschiedenen Gemeindemitgliedern und so ein bisschen was zu erfahren. Was ist das hier eigentlich für einen Laden? Ich werde dabei sein. Man kann sich anmelden über die Mailadressen über büro@feg-dortmund.de oder mit einer Mail direkt an mich. Die Mails findet ihr auf der Gemeindewebsite. Und ich stehe auch heute nach dem Gottesdienst da vorne, falls jemand hier ist, der sagt, hey, ich habe spontan Bock, mich da anzumelden. Ich lasse mich gerne mal von der FEG hier zum Brunchen einladen. Falls du denkst, oh, jetzt bin ich bei 25 Jahren in der Gemeinde und mich hat noch nie jemand zum Brunchen eingeladen, hast du natürlich die Möglichkeit, dich auch bei uns zu melden und einfach mitzumachen und das mitzuorganisieren. Es wird bald eine Mail vom Hosting-Team geben und von mir. Also für alle, die schon lange dabei sind, klingt euch ein, organisiert mit und lasst uns einen schönen einladenden Brunch gestalten. So viel von mir.
Ja, danke schön. Genau, jetzt habt ihr die Gemeindebüroadresse schon auch noch gesehen. Also alle Infos, die mir fehlten, sind jetzt wunderbar ergänzt. Ich danke euch. Ich lade euch jetzt ein, genießt die Zeit des Miteinanders. Redet miteinander, trinkt Kaffee, Tee. Es hat schon gut geduftet unten in der Küche. Die wollten mir schon Kaffee anbieten vor dem Gottesdienst, aber ich dachte, mir reicht der Duft erstmal. Vielleicht jetzt braucht ihr eine Tasse Kaffee und dass ihr es genießen könnt. Ich lade euch auch ein zum Gebet. Nutzt gerne die Mitarbeitenden, die hier vorne sind und die Zeit haben für euch, miteinander zu beten. Dürft ihr aber auch so machen, betet miteinander, sprecht miteinander, teilt euer Leben und eure Gedanken und ja, genießt einfach diesen Sonntag. Lukas wird uns jetzt den Segen noch zusprechen und ich wünsche euch schon mal eine gute neue Woche mit Gottes Segen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.